Herzlich willkommen zum Podcast, zu unserer nächsten Folge. Folge Nummer 7, glaube ich, ist es heute. Und wir wollen uns heute über das Thema gut gegangen unterhalten. Haben uns das letzte Mal ja über das Thema schief gegangen unterhalten. Was hat wo wie nicht funktioniert? Und sind heute an einem ganz besonderen Ort hier bei uns im Büro.
Ich freue mich, dass wir hier sind auf unserer Dachterrasse. Das haben wir seit Januar so bei uns eingerichtet, konnten es natürlich über den Winter und Anfang des Frühlings nicht so gut nutzen, weil es noch kalt war. Aber jetzt ist es wirklich ein Traumort, hier zu arbeiten und Zeit zu verbringen.
Wir haben die ganze Woche über schon immer so uns überlegt, ja, Wetter wird mit Sicherheit gut, ist bombastisch. Jetzt haben wir an den Himmel hochgeguckt und es wird wahrscheinlich ein bisschen vielleicht noch regnen. Also es kann sein, dass wenn zwischendurch der Loop mal angeht und die Mikrofone auf Stumm sind, dass dann der Regen kommt und dass wir ein bisschen umbauen müssen. Aber
die Stimmung ist schon mal sehr gut, einfach so kurz vor einem Gewitter. Aber wir hoffen, dass wir die Folge so rumkriegen,
Donner,
ohne nass zu werden.
Ein bisschen Risiko muss ja mit dabei
genau
sein. Ja, wir wollen uns heute, wie wir schon einleitend gesagt haben, über Veränderungen wieder unterhalten. Unser Podcast hat ja den Titel Kopfstand. Kopfstand im Sinne von, wir verändern Dinge, drehen sie auf den Kopf, gucken, dass wir uns immer wieder dazu pushen, nicht stehen zu bleiben. Und haben die ganzen letzten Folgen immer so ein bisschen auf die Reise mitgenommen, was da so die Herausforderungen mit waren, und wollen heute einfach mal so aus dieser Fülle und Vielzahl an Themen, die funktioniert haben, die gut geklappt haben, die vielleicht auch besser geklappt haben als gedacht, erzählen und haben uns da auf ganz viele spannende Themen vorbereitet.
Genau, und bei der letzten Folge war es ja so, da haben wir mal über das Schiefgegangen geredet und haben eigentlich ziemlich lang überlegen müssen, dass wir da auch Themen finden, die dann auch wirklich substanziell sind. Und heute bei der Vorbereitung haben wir uns eigentlich ziemlich einfach getan und genau, würden da einfach reinstarten.
Ich musste eigentlich beim drüber nachdenken, über was wir reden, bin so ein bisschen zurückgegangen. Meine Erinnerung, gut, jetzt das Thema Schulzeit und Studium habe ich jetzt mal ein bisschen rausgelassen, aber so der Punkt, einschneidender Punkt, nach dem Studium im Büro mit der Arbeit zu beginnen. Das war, da muss ich, hole ich mal ein bisschen aus, ist auf jeden Fall ein super Beispiel dafür, was an Veränderung passiert und wie es im Rückblick total gut gegangen ist, auch in dem Wissen, dass es vielleicht auch hätte nicht gut gehen können.
Und noch dazu ist es so, dass ja eigentlich alle immer dann vor der Entscheidung stehen, wenn jemand fertig ist mit dem Studium, oder bei dir war es jetzt noch mal eine ganz andere Situation, aber dass man dann vor so einer Lehre ist und sich überlegt, okay, jetzt kommt diese Veränderung und man muss irgendwie durchstarten.
Voll. Ich habe an der TU München studiert, Architektur, von 2010 bis 2014 im Bachelor. Hatten ein integriertes Auslandsjahr, da war ich in Lausanne in der Schweiz, kam dann zurück, das war dann das vierte Jahr, also das letzte Abschlussjahr, und ich bin alles angegangen, habe alles ordentlich abgearbeitet, meine Bachelor-Thesis erarbeitet, abgeschlossen und hat mich dann schon beworben für einen Masterstudiengang von 2014 bis 2016. Habe die Zusage bekommen mit Mappe und so weiter und es war alles eingespurt und ja, Semester war zu Ende, Urkunde war übergeben und dann bin ich mit der Familie zusammen nach Italien gefahren in Urlaub. Das war, glaube ich, unser letzter großer gemeinsamer Familienurlaub. Und in dem Familienurlaub hat der Papa eine Anfrage für einen Auftrag bekommen, wo er zu mir gesagt hat, also hatte immer die Auffassung, mach dein Studium fertig und vor allem mach dein Studium mit der höchstmöglichen Qualifikation fertig. Weil er auch der Auffassung mit war, Bildung und Ausbildung ist das Allerwichtigste. Erst wenn das da ist, sollte man sich in die Praxis stürzen. Und hat dann so von dem Projekt erzählt und der Anfrage und aber dass er es nicht stemmen kann, weil er einfach die Kapazitäten dafür nicht hat. Und dann hat es halt bei mir gerattert im Kopf und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist so ein perspektivisch guter Auftrag, der so spannend ist. Und das war jetzt nicht nur Architektur, sondern auch Analyse, Themen, von denen wir heute noch profitieren, sowohl in der Struktur als auch in der Arbeit, dass ich dann für mich den Entschluss gefasst hatte, hey, wer hält mich eigentlich davon ab? das Studium aufzuhören und genau, ihr Büro zu beginnen.
Und das sind einfach zwei, ist einfach eine Weggabelung gewesen. Ja. Machst du mit dem Studium weiter?
Ja.
Oder fängst du an und gehst zu 100% dann in die Arbeit?
Ja. Und für mich war es dann total klar, ey, ich starte durch. Ich fange im Büro an. War natürlich schade, dann mit allen Freunden in München, die dann weiter studiert haben, mit denen nicht mehr zusammen zu sein und irgendwie so von jetzt auf gleich gefühlt weg zu sein. Aber es war eine Risikoentscheidung. Es war eine total einschneidende Veränderung. Es war eine Erlösung, keine Prüfungen mehr zu haben. Dafür der Druck der Praxis. Und im Rückblick, wenn man sich anguckt, alles das, was sich jetzt entwickelt hat und alles das, was im Büro passiert ist, basiert ja auf meiner Entscheidung von 2014, mit dem Studium aufzuhören und im Büro zu beginnen. Weil diese ganzen Veränderungsimpulse und diese ganzen Themen, die der Papa auch in der Vergangenheit schon immer angestoßen hatte, wurden halt jetzt dann von mir weiter mit fortgesetzt. Und es hat schon auch einen entscheidenden Einfluss auf die ganze Entwicklung mitgehabt.
Und der Mut, der da dahinter steckt, einfach dann den Weg zu gehen, ist, glaube ich, genau immer der Schlüssel dazu, dass man die Dinge richtig anstoßen kann in einem Unternehmen, weil man eben mit Weitblick einfach ein Konzept einfach durchziehen muss.
Und ich habe mir immer wieder gedacht, das will ich vielleicht auch noch kurz sagen, es schwingt ja immer so ein bisschen die Existenzangst mit. Ne? Was ist, wenn meine Entscheidung, jetzt im Büro zu beginnen, nur mit Bachelorabschluss, am Ende dazu führt, im Ergebnis, dass das Unternehmen an die Wand gefahren ist, dass es nicht weitergeht, dann stehst du mit einem Bachelorabschluss da und musst gucken, wo du mit einem Bachelorabschluss dich gegen andere Absolventen oder andere Architekten durchsetzt und hast da die schlechteren Karten. Und das war bei mir im Kopf so einzementiert, weil ich mir gedacht habe, nee, ich brauche einfach zur persönlichen Absicherung diese höchstmögliche Qualifikation. Und ich stehe da heute nach wie vor dahinter, dass das Sinn macht und gut ist und wichtig ist. Ja. Aber in meiner Situation dann wieder bezogen auf diese Konsequenzen, was gewesen wäre, wenn ich nicht begonnen hätte, wäre es, glaube ich, falsch gewesen, im Rückblick zu sagen, wenn ich meinen Master weitergemacht hätte. Denn es hätte sich komplett anders entwickelt und mit Sicherheit nicht so, wie es sich bis heute entwickelt hat im Büro.
Genau. Ja, dann haben wir zum Beispiel auch über die letzten Jahre hinweg sind wir auch als Büro gewachsen und sind ja immer dabei, Dinge anzustoßen, zu optimieren und zu verbessern. Und jetzt ist es ja so, dass wir über das neue Jahr hinweg haben wir unser Büro umgebaut, haben wir auch schon in den vorigen Folgen ja angesprochen und haben einfach radikal vorgegeben, komplett auf Papier zu verzichten. Und wir waren uns erstmal gar nicht, glaube ich, bewusst, was das bedeutet, als wir das einfach geplant haben. In der Umsetzungsplanung. Dann aber später jetzt, dann als wir ab Januar dann gestartet haben, muss ich schon sagen, dass das Arbeiten sich schon sehr anders angefühlt hat. Und dass man doch immer mal wieder den Impuls hatte, so, oh, das muss ich jetzt ausdrucken.
Hattest du den oft?
Ich hatte in meiner Routine, bevor ich jetzt 100% digital gearbeitet hatte, schon noch Situationen, wo ich Dinge einfach ausgedruckt habe, damit ich das irgendwie mir merke oder zu dem
aus
Termin.
Aus Gewohnheit so ein
aus
bisschen.
Aus Gewohnheit, ne? Genau. Und diese Gewohnheit wurde halt komplett unterbrochen, die sich dann aber auch extrem schnell wieder eingependelt hat. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es da eine gewisse Irritation gab.
Würdest du sagen, kann man das irgendwie so in Wochen sagen? Also ich meine, das ist jetzt so die krasseste radikale Umstellung. Du hörst es andauernd immer von Büros, ja, paperless office. Und jeder fängt so an, drüber zu grinsen. Und ja, wir haben es versucht, aber es klappt nicht. Wenn man das so konsequent macht, wie wir es gemacht haben, was sagst du, wie viele Wochen dauert es, bis es zur Routine übergegangen ist?
Bei mir ging es extrem schnell. Ja. Also nach 2 Wochen war ich schon dann komplett fein mit der Situation. Aber das hat natürlich Sinn, ist da jeder unterschiedlich. Ja. Und ich würde sagen, jetzt aufs Unternehmen bezogen, hat es schon so die 2 bis 3 Monate, also ein Quartal, hat es schon gedauert.
Würdest du sagen, dass auch die Umstellung abhängig vom Alter der Personen ist, die in dem Büro arbeiten? Also, dass sich da Ältere schwerer tun und Jüngere leichter tun?
Schaut ihr bei uns in unserer Bürostruktur, klar haben wir schon auch ein junges Team, aber wir haben auch Ältere dabei. Und manchmal ziehen sogar die Älteren sogar schneller und besser mit.
Würdest du sagen, dass die Auftraggeberstruktur, wenn du viel für Behörden und für öffentliche Einrichtungen arbeitest, auch darüber entscheidet, ob das Papierlosheck funktioniert oder nicht?
Es liegt nur an der Eigenmotivation. Denn wenn eine Behörde noch in Papierform etwas wünscht, dann geht es ja immer noch. Das heißt aber, der interne Büroprozess muss einfach zu 100% digital sein. Und der allerletzte Output kann man sogar noch outsourcen und ein Druckunternehmen machen lassen. Das ist dann einfach das gedruckte Papier, was dann auf dem Papier wieder zu der Behörde geht. Aber man könnte es per Knopfdruck einfach sagen, okay, ab jetzt wird es digital. Es ändert sich nichts, nur die Kosten fürs Drucken sind halt noch da.
Das ist witzig, jetzt wo du es gerade sagst, habe ich an diesen E-Post-Account gedacht, den wir bei uns im Büro haben, weil wir einfach es nicht mehr machen wollten, das Ausdrucken und das Einheften in den Briefkuvert für die paar Sachen. Und es war am Ende sogar ein Schriftstück fürs Finanzamt, weswegen wir E-Post abgeschlossen haben, weil das Finanzamt das am Ende unbedingt in Papierform gebraucht hat.
Was ist E-Post?
Das ist einfach ein digitaler Dienst, wo du per Drag and Drop über einen Account das Dokument, das du ausdrucken und per Post senden würdest, reinziehst. Du hast im Hintergrund per SEPA-Lastschriftverfahren dein Konto hinterlegt. Du hast sogar eine Adressdatenbank, wo du es mit Outlook verknüpfen kannst, sodass die Adressdaten deines Unternehmens dort mit verfügbar sind. Und dann wählst du an wen es geschickt werden soll, wohin. Sendest das Ganze ab, es wird automatisch abgebucht. E-Post druckt das Ganze für dich, heftet es in den Brief ein, versendet es digital über halt so eine Druckereistation an den Empfänger. Und der Empfänger bekommt den Brief und merkt gar nicht, dass der Brief kein einziges Mal durch irgendeine Hand bei uns im Büro gegangen ist, sondern 100% digital abgeschickt wurde. Also es gibt schon länger, glaube ich. Aber ich fand es jetzt für uns unfassbar interessant, jetzt erst mit Jahreswechsel, weil es uns halt echt einfach extrem viel Zeit spart. Ja. Und der Workflow ist bei uns nicht mehr auf Papier eingestellt. Immer wenn wir mit Papier was machen, dauert es plötzlich so viel länger. Ich habe es jetzt gemerkt am Samstag, als ich was drucken wollte. Ich habe es am Ende aufgegeben. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht für ein DIN A3, um das zu drucken. Und habe mir am Ende, als ich unten im Keller war und es nicht geklappt hat, habe ich mir gedacht, nee, jetzt höre ich auf damit. Also wir verdummen am Ende auch in diesen analogen Themen, weil wir es einfach nicht mehr machen. Wir brauchen es nicht mehr. Also entwickelt sich das Gehirn auch da in den Fähigkeiten zurück. Wir haben ja auch ein weiteres Thema bei uns im Büro eingeführt, jetzt erst vor kurzem, so ein bisschen auch aus der Not der Projektleiterüberlastung heraus, dass wir gesagt haben, woran liegt es denn, dass wir in den Projekten immer so wahnsinnig viel Zeitdruck haben, gefühlt den Projekten nicht hinterherkommen und wie lässt sich da eine Unterstützung bei uns im Büro mitentwickeln? Man muss immer gucken, man ist ein wachsender Betrieb, man hat mehr Personal, man hat mehr Organisation. Das heißt, da entstehen dann mit der Zeit plötzlich auch Stellen, die Sinn machen. Und wir haben da das Potenzial gesehen, bei uns im Büro zu sagen, ein Architekt und Projektleiter, der die Baustellen- und Planungserfahrung über mehrere Monate hinweg bei uns im Büro erfahren hat, macht es künftig nicht mehr, sondern ist 100%iger Ansprechpartner für alle unsere Bauzeichner im Büro als Zeichenkoordinator. Es gibt in vielen Büros, ich sag mal, den BIM-Koordinator, der übernimmt mit Sicherheit auch ähnliche Aufgaben. Aber bei uns war es wichtig, das jetzt nicht an BIM zu koppeln, sondern generell an alle Zeichenaufgaben. Wir haben uns in den Workshop hingesetzt, in mehreren, mit unseren Projektleitern, dann mit unseren Zeichnern und haben ein System erarbeitet und erstmal abgegrast und geguckt, was wollen denn unsere Mitarbeiter? Was wollen die Projektleiter? Was wollen die Zeichner? Haben natürlich erstmal die Wünsche der Projektleiter, die den meisten Umsatz generieren, ein bisschen wichtiger angesetzt, haben aber trotzdem die Bedürfnisse der Zeichner versucht, so gut wie möglich zu berücksichtigen und haben dann so ein Konzept gebacken, haben da uns ein Fragekonzept überlegt, welche Fragen müssen am Anfang einer Aufgabe geklärt werden. Und der eine Zeichenkoordinator bei uns im Büro stellt diese ganzen Fragen, kommuniziert laufend bei uns im Büro mit Projektleitern, mit Bauzeichnern, macht eigene Schurfix-Termine intern aus, fährt mit auf Baustelle, nimmt die Zeichner mit, verteilt die Aufgaben, arbeitet teilweise selber mit zu. Und das Ganze ist im Effekt bei uns im Büro, was jetzt mein subjektives Gefühl und auch dein subjektives Gefühl ist, so viel besser und auch so viel schneller funktionierend, als wir es uns vorgestellt haben.
Und es war eine extreme Hürde, weil wir hatten bei uns im Büro noch nie den Fall, dass wir einen fertigen Architekten mit Berufserfahrung nicht vollwertig an HOI-Projekten quasi mitmacht oder abbrechenbare Arbeit leistet, sondern es ist erstmal auf dem Papier keine abbrechenbare Leistung. Und das hat uns erstmal so ein bisschen, das war für uns nicht ganz klar, ob wir überhaupt sowas uns leisten können. Mhm. Und wir merken aber, wie unglaublich strukturiert es wird und wie die Zeit von allen auch viel besser genutzt wird, weil es nicht zu ungewolltem Stillstand kommt. Wenn jetzt ein Bauzeichner eine Frage hat, dann konnte das früher manchmal sein, dass er einfach einen halben Tag vielleicht einfach im Leerlauf war, weil einfach eine kritische Frage ihn aufgehalten hat. Wenn dann der Projektleiter erst wieder zurück war von dem Termin oder sprechen konnte, erst dann wieder dann er weiter effektiv weiterarbeiten konnte. Und durch den Zeichenkoordinator schaffen wir jetzt es, dass wir zu 100% immer eine Anlaufstelle haben, wo diese Fragen gestellt werden können und sich dann einfach diese Gesamtlast der Projekte ganz gleichmäßig auf alle verteilt und nicht immer diese Peaks und Spitzen es gibt, die dann ungewollt entstehen.
Und auch in Kommunikation mit den Bauherren macht es nicht nur eine professionelle Außenwirkung, das ist ein positiver Beieffekt noch mit, sondern es funktioniert wirklich besser. Also ich habe das Gefühl, seitdem wir diese Koordination haben, dass sich viel konstanter und laufender, zwar nicht von jetzt auf gleich, plötzlich schnell, das brauchst du auch nicht, aber viel konstanter Zuarbeit bekomme und Zeichenthemen nicht in Vergessenheit geraten. Weil ich kann das einfach so als Ball hinschmeißen, einem, der in kurzer Zeit genau den Kern dessen versteht, was ich brauche. Und das ist eine super Weiterentwicklung.
Und jetzt da kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist es so, wie verteilen wir denn diese Aufgaben gerade? Und da hat auch der Zeichenkoordinator Mitarbeit mit uns zusammen, nutzen wir von Microsoft den Planner, den wir sowohl jetzt intern nutzen, aber auch für unsere kompletten Architekturprojekte. Vielleicht um da ein bisschen auszuholen, der Planner von Microsoft ist sozusagen eine Weiterentwicklung von dem alten Microsoft Project, Microsoft Project Programm, was auf Windows gelaufen ist und wo wir unsere ganzen Architekturprojekte, die ganzen Gantt-Terminpläne erstellt haben. Gantt-Terminplan ist sozusagen ein Balkendiagramm, wo man jede Abhängigkeit von jedem Baufortschritt detailliert planen kann, um dann einen geordneten Bauablauf sicherstellen kann. Und der Planner schafft es, dieses Gantt-Diagramm weiterhin zu planen, aber dann auch während der Ausführung laufend zu warten und aktuell zu halten. Denn man kann den Vorgängen dann auch einfach die Personen zuweisen, den Vorgang den Firmen zuweisen. Das ist total interaktiv und ist eine Mischung aus einer To-Do-Liste für jeden und einem Gesamtüberblick für den Projektkoordinator. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel bei der Zeichenkoordination gibt es einen großen Plan für alle Zeichner, für alle Zeichenaufgaben. Und dann haben wir Buckets angelegt von Projekten. Das heißt, wir haben 50 bis 100 unterschiedliche Projekte. Da werden dann die Aufgaben reingeschrieben und immer an Moody verteilt. Und der Moody überlegt sich dann, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber...
Alles gut, ist ja nur der Spitzname. Genau.
Und dann gibt es sozusagen...
Schöne Grüße gehen raus an Moody, ne?
und dann gibt es sozusagen einen... dann kann er genau sich überlegen, wer hat gerade Zeit und für wen macht es Sinn, dass die Aufgabe übernommen wird. Und kann dann die Aufgabe weiterverteilen und mit Terminen hinterlegen und man hat einfach dann so eine ganz klare Projektstruktur gesamtheitlich. Und das ist unglaublich toll.
Ich weiß noch, es war nervig Anfang des Jahres bei allen laufenden Projekten nicht mehr auf die Projektstruktur des Microsoft Project Terminplans zurückgreifen zu können. Hm. Wir hatten die Daten, du kannst sie nicht einlesen, du siehst den PDF-Terminplan. Und ich weiß noch, als ich mir die Mühe gemacht habe, dann für ein öffentliches Projekt mit insgesamt über 25 Bauabschnitten bis Ende 2032 diesen Terminplan umzustricken, nochmal zu durchdenken, zu erstellen im Planner, mit den Vorgängen, aber auch den Buckets, die am Ende die Bauabschnitte und die Gebäudeteile mit dargestellt haben, dass ich am Ende unglaublich zufrieden war von dem Endergebnis, und zwar deswegen, weil ich in meinen Schufix-Terminen, als ich diesen Terminplan gezeigt habe, die Systematik und auch die Struktur, die Griffigkeit des Projektes vom Bauherrn viel besser und viel mehr wahrgenommen wurde und er eigentlich plötzlich durchgeatmet hat, weil ich mit wenigen Klicks die Möglichkeit hatte, ihm zu zeigen, alle Vorgänge, die Vorgänge bezogen auf die Bauabschnitte, die Vorgänge bezogen auf alle Stockwerke, die Vorgänge bezogen auf alle Firmen, alle Abschnitte übergreifend oder Einzelabschnitte übergreifend, weil es einfach so eine komplexe Gesamtdatenbankstruktur ist, die du da hast, dass du alle möglichen Situationen und Situationskombinationen dir anzeigen lassen kannst, je nachdem, was gerade die Kernfrage ist. Und das finde ich in dieser Thematik Komplexität total erstaunlich, weil es komplex ist, aber in der Erstellung einfach ist. Und das ist für mich der Punkt, dass ich sage, ähnlich wie wir mit Microsoft Teams und der Telefonanlage der Zeit mit voraus waren, kann es total realistisch sein, dass das Thema Planner sich auch so entwickeln wird. Dass wir da schon unserer Zeit ein Stück weit voraus sind mit der Terminplanung, weil alle anderen nachziehen werden. Das Ding hat das Potenzial, ohne jetzt für Programme genau, Werbung machen zu wollen.
Wenn man sich vorstellt, früher der Microsoft Project, das war so schlimm, darin zu arbeiten.
Ja,
jeder hat geflucht bei dem Handling von dem Programm, was einfach so undurchschaubar war. Ich glaube, es gab zwei bei uns im Büro, die es dann perfekt konnten und dadurch durchgestiegen sind. Aber das waren dann, ja, das waren Leute, die dann einfach fast schon programmieren konnten.
Ja, voll.
Und das ist jetzt das Tolle, dass, wie du schon sagst, es so einfach handelbar ist. Du kannst den Planner für ein krass komplexes Projekt verwenden, aber eben auch für die einfache To-Do-Liste,
ja,
die du jetzt bei dem Projekt hast. Und das ist einfach, und diese Veränderung hat bei uns dazu geführt, dass der Terminplan nicht dieser statische Plan wird, den man bei einer HU-Bau irgendwie abgibt oder beim Entwurf abgibt, sondern es wird ein richtiges Arbeitstool, was du laufend guckst und dich dran erinnerst, Fristen nicht vergisst und diese Selbsterinnerung der PC übernimmt und dir wieder sagt, hey, pass mal auf, da musst du das LV rausschicken, weil sonst hältst du die Fristen nicht ein. Und das ist schon echt eine wahnsinnige Qualität, die wir dadurch hinzugewonnen haben.
Würdest du sagen, so im Gesamten betrachtet, wir haben ja extrem viele Programmentscheidungen getroffen, dass so die Entscheidungen für neue Programme die sind, die am meisten in die Richtung gut gegangen gehen, also wo wir den positivsten Effekt mit verspüren?
Ja, total. Bei Programmen allgemein, weil wir, glaube ich, sind einfach so freudig, immer das, so ein Programm, dann, wenn wir irgendwas finden, sofort die Gebühren auch dafür zu zahlen, weil wir einfach immer so denken, das rechnet sich ganz sicher.
Ja, durch die Zeitersparnis.
Durch die Zeitersparnis, genau.
Voll,
und
total.
Und es hat sich jetzt so oft bewahrheitet, dass es einfach stimmt.
Wir haben auch eine Personalentscheidung bei uns getroffen im Büro, wo wir echt überlegt haben, das hat natürlich auch mit unserem Podcast hier mit zu tun, weil, wie sich die meisten vorstellen können, die uns hier zugucken oder zuhören, das lässt sich einfach nicht so nebenbei einfach machen. Das heißt, wir zwei sind nicht diejenigen, die nach unserem Videopodcast und auch währenddessen hier total eifrig am Arbeiten und am Aufbereiten sind, sondern wir haben einen Mitarbeiter bei uns im Büro, der sich um nichts anderes kümmert als das Vorbereiten, die Kameratechnik, das Filmen, das Tontesten, das Austesten jeder einzelnen Kameraeinstellung. Der hat heute den ganzen Tag lang hier das ganze Setting aufgebaut und jetzt kurz bevor wir gestartet haben, auch nochmal, weil die Sonne hinter den Wolken verschwunden ist, alle Einstellungen nochmal abändern müssen.
Hat dafür
müssen.
Gesorgt, dass es nicht regnet.
Hat dafür vielen Dank. Vielen Dank, sehr mächtig, super. Und deswegen ist halt einfach gut. Ja. Nein, also wenn wir uns angucken, was der alles schon auch an Filmarbeit im Hintergrund mitgemacht hat, einfach Bewegtbild zu präsentieren, was wir machen, was wir als Büro erarbeiten, wie wir zum Beispiel auch bei uns jetzt, wo wir beim Wallenstein-Halbmarathon die Organisation und die Werbung und das Drumherum mit übernommen haben seit diesem Jahr, da haben wir uns ganz viel Zeit genommen, mit ihm zusammen mit Drohnenaufnahmen im Schwarzachtal unten entlang zu fliegen, um einfach diese Atmosphäre jetzt nicht nur aufs Büro und auf die Projekte, sondern auch das Drumherum, was wir irgendwie Altdorf und der Umgebung mitgeben wollen, aufzunehmen. Und wenn man sich dann in so Momenten die ersten Rohfassungen von den Videos anguckt, wo zusammengeschnitten wurde, mit dramatischer Musik hinterlegt, wenn man sich das anguckt, dann kommt schon der Moment, wo man stolz drauf ist und sagt, boah ja, das ist echt eine Entscheidung, die wir da getroffen haben, die sich total genau in solchen Momenten lohnt und uns auch zeigt, war die richtige Entscheidung.
Total. Und auch in welcher Qualität das auch produziert wird, das war uns auch extrem wichtig, dass das nicht dann so ein was Halbgares ist, sondern dass, wenn wir so ein Projekt angehen, dass wir das einfach mit einem gewissen Anspruch auch machen. Und das hat sich echt total ausgezahlt und wir sind extrem glücklich.
Und es ist, weiß Gott, nicht einfach mit unseren Sturköpfigkeit manchmal klarzukommen, wenn wir uns irgendwas in den Kopf gesetzt haben. Ne? Ja.
Genau, ich würde sagen, sind wir langsam am Ende angekommen.
Vielleicht können wir einen kleinen Ausblick geben, was so an... Also wir haben ja immer die Hoffnung drauf, dass die Dinge, die wir angehen im Büro, die wir sinnvoll finden, wo wir sagen, da haben wir Handlungsbedarf, dass wir da am Ende sagen können, jawohl, hat geklappt, war richtig. Wir haben was Großes vor zum Jahreswechsel.
Genau, es ist so, wir haben gemerkt, dass bei uns im Büro extrem viele Dinge repetitiv erledigt werden müssen. Und zwar von Projektleitern, die so viel Projektstress haben und eigentlich dafür überhaupt keine Zeit haben. Das geht von einer Erstellung von einer Projektdokumentation bis hin zu Überarbeiten von Layouts, von vordefinierten Layouts bei uns, wenn wir Vergabevorschläge machen und so. Also es sind ganz viele Aufgaben, die wir als Projektleiter irgendwie übernehmen muss, die noch total repetitiv sind und die man eigentlich automatisieren könnte. Und wir haben vor, dass bei uns im Büro diese Prozesse automatisiert über programmierte Flows angestoßen werden, dass man diese Aufgaben, die immer wieder kommen bei einem Projekt, nicht von den Projektleitern gemacht werden, sondern automatisch durch eine Software. Und das haben wir als großes Ziel, das neu aufzuziehen, sind gerade dabei, das schon alles zu programmieren und zu machen und haben dann geplant, wieder über den Jahreswechsel das eben als komplette Lösung fürs Büro auszurollen, dass man dann ab Januar 26 dann mit dieser Unterstützung arbeiten kann.
Das wird eine wahnsinnig einschneidende Veränderung, weil wir uns eine Zeitersparnis von bis zu 30% für jeden einzelnen Mitarbeiter bei uns im Büro erwarten. Noch nicht direkt, aber relativ schnell. Und wenn das greift, 30%, 20 Leute sind 6 Personenkapazitäten, dann ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch, um zu sagen, wir sind noch leistungsfähiger und können auch die Dinge der teilweise aktuellen Überlastung oder starken Auslastung ganz gut mit abfedern, wenn wir plötzlich Kapazitäten für die wichtigen Dinge haben.
Und wir machen uns als Büro genau zukunftsorientiert, bringen wir uns in die richtige Position, alle KI-Neuerungen per Klick zu implementieren. Und das ist extrem wichtig. Und auch unsere Systeme, wie die dann miteinander kommunizieren. Also man muss sich vorstellen, unsere ganze Software spielt eigentlich nur noch sich im Web ab. Also wir haben Wenn wir Ausschreibungsprogramme zum Beispiel haben, wir, wo wir uns einfach per E-Mail einloggen, dann unsere Baumanagement-Software ist das Gleiche. Und alle diese Systeme kommunizieren über eine API-Schnittstelle, also API, dass man dann sich Informationen automatisiert hin und her schicken kann. Und ganz einfach gesagt, wenn wir eine Firma anlegen, wollen wir die nicht überall in allen Programmen anlegen, sondern wir wollen sie einmal anlegen. Ja. Wenn wir ein Projekt haben, ein neues, dann wollen wir nicht überall immer das Projekt überall anlegen, sondern wir wollen es einmal anlegen. Und das ist so der Grundgedanke, der uns dann nochmal richtig strukturiert nach vorne bringt.
Und gerade dieses Thema Automation begeistert uns ja schon seit ein paar Jahren. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, dass wir in unserer nächsten Folge, und zwar am 19. September, einen Gast bei uns im Büro begrüßen dürfen, den Gilles Dostert, Geschäftsführer von Zenesis. Das ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, TGA-Planungssoftware so auszuarbeiten und zu entwickeln, dass die TGA-Planung automatisiert funktioniert.
Super spannend
und man kann auch gleich einen Transfer schlagen, werden die irgendwann auch die Architekturplanung automatisieren. Das heißt, wir werden nächstes Mal vielleicht in 4 Wochen erfahren, wie lange wir unseren Job noch ausüben dürfen. Es bleibt spannend und ich freue mich da riesig drauf. Vielleicht machen wir es wieder hier draußen, weil ich finde irgendwie so vom Eindruck und vom Gefühl und von den Vibes hier ist es sehr, sehr schön. Das ist eigentlich der schönste Platz bei uns im Büro.
Genau, das wir werden sehen und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und da auch aus der Praxis zu erfahren, welche Dinge auch einfach jetzt schon automatisch funktionieren und dann natürlich auch mit dem Blick in die Zukunft. Das ist wirklich, glaube ich, was uns beide extrem fasziniert und auch antreibt.
Ich freue mich sehr drauf. Schön war's heute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.